Deutschlandfunk Doku.
Über die Zuversicht in dunklen Zeiten. Ein Experiment, mir selbst Mut zu machen. Feature von Janko Hanuszewski.
Tag 0.
Klimakrise. Erneut heißester Herbst seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
UNO-Sonderberichterstatterin warnt vor humanitärer Katastrophe in Gaza.
Ukraine. Weitere russische Raketenangriffe.
Ukraine. Tote und Verletzte nach Drohnenangriff auf Wohnhaus.
4.27 Uhr. Ich schrecke aus dem Schlaf hoch. Bilder von zerbombten Städten, von Kindern in brennenden Flüchtlingslagern jagen mir durch den Kopf. Ich nehme mein Notizbuch zur Hand, versuche die Bilder aus dem Kopf hinauszuschreiben, das Beunruhigende aufs Papier und damit zur Ruhe zu bringen. Meine Schwester hat mir erzählt, sie hat ein leeres Glas neben dem Bett stehen, in das sie nachts ihre Sorgen hineinflüstert. Ein Gurkenglas mit Schraubverschluss. Ich habe jetzt ein Notizbuch, in das ich das diffuse, überfordernde dieser Welt hineinformuliere. Das Notizbuch ist grün. Ich habe es gestern gekauft.
Japan und Südkorea melden erneute Raketentests von Nordkorea.
Nordsee. Schleppnetze lösen CO2 aus dem Meeresboden.
Ich liebe gute Musik unterschiedlichster Epochen und Genres. Bin ein Aficionado alter E-Bässe und Gitarren. Ein Vielleser, Vorleser, Koch und Spüler. Ich bin ein Socken- und T-Shirts vom Boden aufräumender, Gute-Nacht-Lieder singender und von Fußball nicht viel verstehender Papa. Ich bin Ehemann, Sohn und Bruder. Auf die Frage, was machst du beruflich, antworte ich gewöhnlich, ich bin Musiker, Klangkünstler und Radioautor. In Wirklichkeit bin ich ein professioneller Bewohner der kreativen Grauzonen. Ich wandere ständig zwischen diesen Jobprofilen hin und her und beschäftige mich jeden Tag mit Klängen, Tönen, Geräuschen und Geschichten. Egal, ob ich gerade mit Mikrofon und Instrument in der Welt unterwegs bin oder mit Bleistift und Notizbuch durch Bibliotheken reise, Musik aus Geräuschen komponiere oder ein Manuskript schreibe. Ich bin stets von der Neugier angetrieben zu verstehen, was das Leben und was uns als Menschen ausmacht. Mein Beruf ist von wirtschaftlicher Unberechenbarkeit geprägt, aber Zukunftsängste kannte ich eigentlich nie. Im Gegenteil. In einem künstlerischen Freiberuf muss man Profi in Unsicherheit sein. Aber in letzter Zeit hat sich das verändert. Die Krisen der Gegenwart machen mir Angst und ich blicke sorgenvoll in die Zukunft.
Insel in Panama wird wegen drohender Überflutung geräumt.
Rechtsextreme Parteien feiern Zuwächse bei Europawahl.
Hochwasser. Künftig noch stärkere Extremwetterereignisse erwartet.
Luftraumverletzung. Polens Außenminister informiert NATO-Generalsekretär.
Waldzustandsbericht. Nur jeder fünfte Baum ist gesund.
Um 6.20 Uhr mache ich Frühstück für die Kinder. Ich schaue schon lange abends nicht mehr die Tagesschau. Keine klassischen Nachrichten zu konsumieren, ist für mich aber keine Option. In der Pandemie habe ich auch in meinem Umfeld beobachtet, wie schnell Menschen durch Algorithmusblasen im Internet anfällig wurden für Fake News und Verschwörungstheorien. Morgens schalte ich also als erstes das Küchenradio ein und komme immer öfter bereits mit hängenden Schultern beim Frühstück an. Habe die Sorgen dieser Welt schon vor Sonnenaufgang in den Porridge meiner Kinder gerührt.
Nahostkrieg. Viele Tote am Rande einer Hilfslieferung in Gaza-Stadt.
Drohung mit Atomwaffen. USA verurteilen Aussagen Putins.
Es ist der 14. Januar. Seit 100 Tagen herrscht Krieg in Gaza. In der Ukraine ist kein Frieden in Sicht. Ich fühle mich wie paralysiert. Wenn ich ehrlich bin, habe ich immer öfter das Gefühl, dass alles den Bach runtergeht. So kenne ich mich überhaupt nicht. Meine Kinder sind 11 und 14. Sie erwachen gerade aus einer behüteten Kindheit in eine Welt, die völlig aus den Fugen gerät. Ich möchte ein Leuchtturm für sie sein oder zumindest eine Art Kompass in diesen dunklen Zeiten, fühle mich aber immer häufiger selbst verunsichert. Ich verbiete mir Pessimismus, weil er unsere Passivität verstärkt und auch noch zu rechtfertigen versucht. Optimismus erscheint mir naiv und völlig unangemessen. Alleine angesichts der Unabwendbarkeit der Klimakrise. Von den anderen Krisen ganz zu schweigen.
Unsere Gesellschaft erlebt nicht nur eine Energiekrise in Bezug auf fossile Brennstoffe, sondern auch eine Energiekrise psychologischer Natur. Was uns hinsichtlich der Zukunft vielleicht am meisten fehlt, ist die Antriebsenergie der Zuversicht und damit der grundlegende Treibstoff des Lebens.
Es ist mir ein bisschen peinlich, aber spontan google ich das Wort Zuversicht. Die Definition, die mir als erster Eintrag vorgeschlagen wird, ist vage und macht keinen Unterschied zwischen Zuversicht, Optimismus und Hoffnung. Aber weiter unten finde ich ein Buch mit dem Titel Zuversicht, die Kraft der inneren Freiheit und warum sie heute wichtiger ist denn je, von Ulrich Schnabel. Den Autor kenne ich. Schnabel ist Wissenschaftsjournalist und Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Er hat mehrere Bestseller geschrieben. Ich mag seine nüchtern faktische und zugleich zugewandte, engagierte Art. Sofort besorge ich mir das Buch und weiß noch nicht, dass ich gerade mein Experiment begonnen habe, aktiv mehr Zuversicht in meinem Leben zu erzeugen.
Vom Mut des ersten Schrittes. Man muss nicht schon den ganzen Weg überblicken, um den Mut zum Losgehen zu finden. Vielmehr braucht es das Vertrauen in die Entwicklungsfähigkeit von Situationen und in die erstaunliche Kraft, die eine gute Idee entfalten kann. Denn die Zukunft ist in alle Richtungen offen. Und immer wieder überraschen uns nicht nur negative, sondern auch positive Wendungen. Dafür offen zu bleiben, das ist die Kraft der Zuversicht. Zum Glück ist Zuversicht eine erneuerbare Energie. Ulrich Schnabel.
Tag 1. Sofort wird der Radioautor in mir aktiv. Ich beginne über Zuversicht zu recherchieren. Es fühlt sich schon mal viel besser an, als Schlagzeilen lesen, die seelische Erschütterung verdrängen, weiterhetzen. Ich lese Bücher von Philosophinnen und Schriftstellern, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen, besorge mir medienkritische, kreativitätspsychologische und sozialwissenschaftliche Schriften. Ein Buch führt zum nächsten. In Ulrich Schnabels Buch über Zuversicht stoße ich auf die Philosophin Natalie Knapp. Der Titel eines ihrer Bücher macht mich besonders neugierig. Der unendliche Augenblick. Warum Zeiten der Unsicherheit so wertvoll sind.
Hoffnung wirkt. Die Schönheit des Frühlings ist nicht von der Ernte des Sommers abhängig. Die Hoffnung ist eine reale Kraft mit einer lebenswichtigen Funktion. Sie spiegelt das Licht der Zukunft in die Gegenwart und weist uns so einen gangbaren Weg. Die Zukunft kann nur deshalb aus der Gegenwart wachsen, weil eben diese Gegenwart bereits vom Licht der möglichen Zukunft genährt wird. Die Gegenwart ist der Ort, an dem sich der Kreis der Zeit schließt, weil sich dort alle Zeitebenen treffen, um Vergangenes zu verwandeln und Neues zu schaffen. Unsere Hoffnung ist das Potenzial, das dieser Begegnung entspringt.
Tag 64. Liebe Natalie Knapp, lieber Ulrich Schnabel, ich bin Radioautor und recherchiere gerade über das Thema Zuversicht. Wie können wir in herausfordernden Zeiten Zuversicht in uns fördern? Und warum ist diese Eigenschaft überlebenswichtig, um den Krisen der Gegenwart zu begegnen? Ich möchte darüber ein Feature machen und außerdem in dem Stück ausprobieren, wie ich selbst mit meinen Möglichkeiten als Musiker und Klangkünstler Resilienz stärken und Zuversicht in meinem Leben fördern kann. Denn mit meinem Beruf kann ich keine aktuellen Probleme lösen. Aber kann ich dennoch meine Ressourcen nutzen, um etwas zu verändern in der Welt? Und sei es noch so klein? In meiner Recherche bin ich auf Ihre Arbeit über Unsicherheit und Zuversicht gestoßen und möchte Sie fragen, ob Sie sich vorstellen könnten, dass wir uns zu dritt zu einem Gespräch treffen. Ich habe mich immer als einen unerschütterlichen Optimisten empfunden. Und das war für mich wie so ein Teil meines Charakters, meines Selbstbilds vielleicht auch. Und habe so gemerkt, wie gemeinsam mit diesem Gefühl der eigenen Unbesiegbarkeit dieser Optimismus so langsam anfängt zu bröckeln und auch nicht mehr zu stimmen.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, was kommt jetzt.
Ganz oft erleben wir das beide. Wir kommen irgendwo hin und sprechen über diese Themen und die Leute fragen, was soll ich machen, dass ich zuversichtlich werde? Die wollen das abarbeiten, ja, so wie sie alles im Leben abarbeiten. Und das kann man aber nicht. Das ist ja gerade der Punkt, ja, dass man Kontrollverluste nicht abarbeiten kann, sondern dass der Kontrollverlust was mit mir macht. Ich mache nicht was damit, sondern das macht was mit mir.
Ich glaube, wir leben momentan in einer historischen Situation der Transformation, des Umbruchs, die uns als solche, weil wir so drinstecken, vielleicht gar nicht richtig bewusst ist. Man kann das Epochenwandel nennen oder Zeitenwende oder wie man es auch immer nennen möchte. Eines ist, dass die Vorherrschaft des Westens, die jetzt so 500 Jahre gedauert hat, die geht zu Ende. Der Westen ist nicht mehr das Vorbild für alle Nationen. Es gibt andere Mächte wie China, Indien, die aufsteigen. Dann erleben wir diesen Klimawandel, der ein völlig anderes Verhältnis zum Planeten Erde herstellt. Und dann haben wir noch zusätzlich so technologische Disruption wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, die unsere Welt massiv verändern. Also da passiert gerade in sehr kurzer Zeit wahnsinnig viel Veränderung. Und das erzeugt natürlich ein enormes Gefühl der Unsicherheit bei sehr vielen Menschen, weil man nicht weiß, wo geht das hin. Und ich glaube, das muss man erstmal verstehen, um überhaupt zum Kern der Zuversicht vorzudringen. Also nur wenn ich weiß, dass wir in einer Ausnahmesituation leben, in der das Alte nicht mehr trägt, dann wird ja die Frage virulent, auf was stützen wir uns dann oder wo nehmen wir jetzt unsere Energie her? Ja, und da kommt die Zuversicht ins Spiel.
Ich unterscheide ja immer gerne zwischen Unsicherheit und Angst, denn das sind zwei sehr unterschiedliche Gefühlslagen. Die Angst ist so ein ganz basales Gefühl und die ist an den Instinkt gekoppelt und die ist ursprünglich dafür da, unser Überleben zu sichern. Und deshalb, wenn die Angst hochkocht, dann habe ich nur noch drei Verhaltensmuster, die greifen können. Ja, angreifen, weglaufen, mich totstellen. Aber in der Unsicherheit habe ich Tausende von Möglichkeiten. Und es ist ein viel subtileres und feineres und weniger starkes Gefühl.
Die Ukraine ist nach Behördenangaben von Russland erneut mit zahlreichen Drohnen angegriffen worden. Zwei Menschen seien in der Stadt Vinnytsia getötet worden, als ein Wohngebäude getroffen worden sei.
Das Gehirn ist so eine Problemlösemaschine und in der Regel fokussieren wir dann auch immer auf die Probleme. Ja? Also die Nachrichten, Medien machen 99% der Zeit Problembeschreibung, ja? Weil es gibt ja auch diesen alten journalistischen Satz, Bad News is Good News. Das heißt, schlechte Nachrichten erzeugen mehr Aufmerksamkeit. Ich verkaufe eine Zeitung über eine aufregende, bedrohliche, gefährliche Schlagzeile besser als über die Darstellung des Normalzustands.
Ich drehe die Informationen am Morgen ab. Das fällt mir gar nicht so leicht. Ich habe mich daran gewöhnt, Schreckliches, das auf der Welt geschieht, zu hören, bevor ich überhaupt etwas erleben konnte an meinem Tag. Für die Zeitspanne meines Experiments muss es reichen, wenn ich mich erst später am Tag über die Weltlage informiere. Ich deaktiviere News-Ticker und Push-Nachrichten. Nehme mir vor, keine Schlagzeilen mehr zu konsumieren, bevor ich draußen war, mich bewegt oder zumindest ein paar Stunden gearbeitet habe. Um nicht schon morgens das unbeschriebene Blatt des neuen Tages mit dem Fürchterlichen zu füllen, das gerade auf der Welt geschieht.
Jetzt in den letzten Wochen habe ich mir selber die konkrete Frage gestellt, was sind jetzt Möglichkeiten, um mehr Zuversicht in meinem Leben zu schaffen? Und die Redakteurin hat jetzt zu mir zum Beispiel gesagt, Janko, du bist ja Musiker und Klangkünstler. Ich möchte dich einladen, das auch über diese Instrumentarien, Werkzeuge sozusagen zu versuchen, was macht es? Und dann war ich da erstmal sehr ratlos, weil ich die Erfahrung gemacht habe, gerade angesichts der großen globalen Krisen, das Gefühl hatte, was kann ich denn als Musiker für einen Unterschied machen? Wenn ich sehe, was sozusagen an großen Problemen auf der Welt existieren, ist der Beitrag, den ich leisten kann, so unbedeutend und klein.
In der Unsicherheit geht es immer um Verlangsamung, um sich einfühlen und ankommen in diesem Moment, wo man keine Ahnung hat, wie es geht. Und dann mit anderen ins Gespräch kommen, die Situation neu beschreiben.
Ressource Nummer 1, der Radioautor. Ohne aktiv diesen Entschluss zu fassen, habe ich zu recherchieren begonnen, habe den Loop meiner eigenen Sorgen kurz unterbrochen und bin lesend den Gedankengängen anderer gefolgt. Schließlich wurde aus dem Lesen ein Gespräch, eine echte Begegnung. An Tag 108 meines Experiments saß ich mit Ulrich Schnabel und Nathalie Knapp um einen Tisch in einem Studio in Berlin. Die Philosophin hatte Tee mitgebracht und ich Kekse. Und wir redeten.
Wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Was ist das hier? Was ist hier los? Und dieses langsamer Werden ist ein zentrales Moment. Und wenn man sich das mal angewöhnt hat, ja, wenn man lernt, in seinem eigenen Körper diese beiden Gefühlslagen zwischen Unsicherheit und Angst zu unterscheiden, dann ist man schon einen Riesenschritt weiter, weil ich dann weiß, Unsicherheit sagt mir nicht, dass gleich was ganz Schlimmes passiert, sondern nur, dass hier was Neues passiert.
Es gibt diesen wunderbaren Satz des Innovationsforschers Otto Scharmer, der sagte, if you are not confused, you are out of touch. Das heißt, also wenn man nicht zwischendurch mal völlig verunsichert oder auch verzweifelt ist, dann bekommt man nicht mit, was da gerade läuft, ja. Und ich glaube, es erfordert auch den Mut, zwischendurch mal verunsichert zu sein.
Auch verzweifelt zu sein.
Auch verzweifelt zu sein.
Unsicherheit ist wirklich der Ausgangszustand für jeden kreativen Akt. Ja, weil Unsicherheit bedeutet, ich weiß gerade nicht, wie es geht. Ich habe keine Ahnung, wie ich von A nach B komme. Ich bin völlig orientierungslos. Das ist die Botschaft, die mir dieses Gefühl gibt.
Ressource Nummer 2. Der Musiker. Tag 112 meines Experiments. Zurück in Köln spiele ich ein Konzert mit meinem Duo Merzouga. Meine Frau und Duopartnerin Eva Pöpplein spielt Elektronik und ich meinen präparierten E-Bass. Ich benutze Golfbälle, Wäscheklammern und Spülbürsten, um meinem Instrument ungewöhnliche Klänge zu entlocken. Das Studio 674 FM ist ein neuer Ort für experimentelle elektroakustische Musik. Freunde sind gekommen. Vor dem Konzert herrscht eine entspannte Atmosphäre. Wir unterhalten uns angeregt und dann ist es Zeit, auf die Bühne zu gehen. In diesem Moment schießt das Adrenalin ein. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen. Ich liebe es, komplett frei zu improvisieren. Wir setzen uns, das Publikum wird still, wir blicken uns an, schließen die Augen und keiner weiß, was der erste Ton sein wird. Auch den letzten Klang kennen wir nicht. Alles dazwischen, eine große Überraschung. Der Akt des Musizierens selbst wird zum Experiment mit offenem Ausgang.
Und wenn man schon wüsste, wie es geht, dann würde garantiert nichts Neues dabei rauskommen. Dann wäre das einfach eine Reproduktion von etwas, das man schon kennt. Dann ist es Routine oder Rezept. Und KünstlerInnen sind permanent in diesem Zustand, weil sie sonst nichts Neues erschaffen könnten. Und die haben offensichtlich auch eine größere Form von Unsicherheitskompetenz, Unsicherheitstoleranz entwickelt.
Ein Ton ergibt den nächsten. Und während wir miteinander spielen und andere zuhören, entsteht eine Instant Composition, eine Ad-Hoc-Komposition. Es gibt keinen Plan, kein Ziel und keine Kontrolle. Nur den lebendigen Augenblick und unseren intensiven musikalischen Austausch. Zwischen uns und dem Publikum entsteht eine Art Komplizenschaft. Wir sind alle vereint in der Ungewissheit, was als nächstes passieren wird. Das erzeugt eine ganz besondere Art von Spannung, die sich von anderen Konzerten unterscheidet. Das kann man nicht mit allen Musikern. Mit Eva klappt das super. Ich bin 100% konzentriert, ich bin gespannt, aber völlig frei von Angst. In diesen Momenten des Improvisierens habe ich Lust auf das, was kommt. Was auch immer es ist.
Thank you.
Sinn hat viel mit dem Gefühl von Resonanz zu tun. Wir haben alle sehr unterschiedliche Resonanzquellen, weil wir alle individuell sehr unterschiedlich sind. Da antwortet mir was, da spüre ich mich selbst auch als lebendig. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen, dass ich in die richtige Richtung gehe. Und für einen Musiker ist es natürlich die Musik, die die Resonanz erzeugt. Ja? Für jemand anders ist es vielleicht die Literatur oder die bildende Kunst. Für meine alte Mutter war es die Gartenarbeit. Ja? Die war sehr praktisch veranlagt und die hatte im Garten dieses Resonanzgefühl. Und ich glaube, es ist absolut wichtig, nicht nur für einen selbst, sondern für die ganze Welt, dieses Resonanzgefühl zu leben.
Das Leben stellt die Fragen und wir antworten. Ja? Nicht wir denken uns aus, was der Sinn unseres Lebens sein soll, sondern das Leben fragt und ich antworte. Ganz oft, wenn mir irgendwas vor die Füße geworfen wird, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt zu viel, dann sage ich mir, okay, das Leben fragt und ich antworte. Und das ist schon wie so ein Bewegungsimpuls.
Ja, und jetzt stellt uns das Leben bestimmte andere Fragen, ja? Ukraine-Krieg, Klimawandel und so, das sind große Fragen, die das Leben an uns stellt. Und es geht nicht darum zu sagen, ach, ich habe mir es aber anders vorgestellt, ich hätte das gerne nicht, sondern okay, wie antworten wir auf diese Frage? Das ist jetzt der Punkt. Ja.
Ich weiß nicht was, nach der Jahrhundertflut im Ahrtal oder dem Ukraine-Krieg und der folgenden Wirtschaftskrise und so weiter, irgendwo in diesem Zeitraum ist mir bewusst geworden, dass wahrscheinlich, historisch betrachtet, in meiner Lebensspanne die beste Zeit hinter mir liegt. Im Sinne der Wachstumslogik. Ne?
Im so. Sinne der Wachstumslogik, genau
und,
das.
Und, ja. dort war ich plötzlich konfrontiert mit der Erkenntnis, dass ich durchaus, obwohl ich mich nicht selbst so wahrnehme, als jemand, der von dieser Wachstumsideologie so stark geprägt ist, schon davon geprägt bin, weil ich eigentlich irgendwie immer geglaubt habe, dass es eigentlich immer besser wird. Ja. Also, dass es eigentlich immer mehr wird, immer besser wird, auch in der Arbeit immer weiter geht, die Beziehungen immer reicher, immer tiefer, immer schöner werden. Und irgendwo merkt man, es ist vielleicht doch ganz schön viel auch diese Ideologie, die mich halt geprägt hat.
Und das ist wirklich verrückt, weil das sind ja Grundstrukturen des Denkens, die in unserer Kultur vorgeprägt sind. Und eines dieser Grundaxiome ist, es gibt einen Idealzustand, den es zu erreichen gilt. Und wir sind alle permanent auf der Jagd nach diesem Idealzustand im Fitnessstudio, im Wirtschaftswachstum, im XYZ. Und es ist aber ein Denkmuster, was wir uns nicht selber erarbeitet haben. Das hat unsere Kultur uns einfach mitgegeben. Und das mal abzulegen, das ist so schwer, weil wir dann nichts mehr haben, was das ersetzen könnte. Ja, was mache ich dann? Wofür stehe ich morgens auf, wenn es doch gar nicht immer besser wird? Und das ist wirklich ein ganz, ganz harter Punkt. Und deshalb ist die Situation, die wir jetzt gesellschaftlich haben, auch so parallel zu denken mit persönlichen Krisenmomenten. Was mache ich jetzt? Ich kann gar nichts machen. Ich muss erstmal ankommen in diesem Schmerz, in dieser neuen Situation, in diesem großen Nichts, was sich da auftut.
Etymologisch leitet sich der Begriff Zuversicht vom althochdeutschen Zuo-Viersicht ab, was so viel bedeutete wie das Voraussehen auf die Zukunft. Egal, ob sich diese nun gut oder schlecht präsentiert.
Das Interessante war, dass du gesagt hast, dass die Zeit des Wachstums vorbei ist. Da würde ich einschränken und sagen, des materiellen Wachstums. Weil es gibt ja auch eine andere Art von Wachstum, die nicht materieller Natur ist. Beziehungsreichtum, Zeitwohlstand. Ja, wir haben zwar materiell wahnsinnig viel Reichtümer angehäuft, aber die Leute haben oft überhaupt keine Zeit. Die sind gehetzt. Die haben oft keine Zeit für Beziehungen. Und wir haben auf dieser Ebene oft ein sehr armes Seelenleben, würde ich jetzt mal sagen. Und das zu entfalten und zu bereichern, macht uns vielleicht am Ende glücklicher als dieses ganze materielle Wachstum. Insofern würde ich nicht sagen, die beste Zeit des Lebens liegt hinter dir, sondern es kommt was Neues. Ja? Aber das Schwierige ist, dass dieses Neue eben noch formlos ist und erst so in vielleicht vagen Konturen sichtbar ist und wir momentan in einer Zeit großer Unsicherheit leben.
Seit mehr als 2 Jahren spiele ich jeden Tag Peace von Horace Silver alleine auf meiner Bassgitarre. Zu Hause,
In meinem Studio, in Hotelzimmern, in Künstlergarderoben, auf der Terrasse eines Ferienhauses in Bordeaux, beim Soundcheck in einem Flugzeughangar in Detmold. Tag für Tag spiele ich dieses Lied für die Menschen in der Ukraine. Niemand hört mein Lied, außer mir. Natürlich weiß ich, dass es den Menschen in der Ukraine nicht hilft, dass ich das tue. Aber ich tue es trotzdem. Jeden Tag spiele ich das Stück ein bisschen anders. Mal schnell, mal getragen, dann wieder gebrochen oder rubato. Manchmal fühlt es sich an wie ein Gebet für den Frieden. Manchmal wie ein Trauergesang. Oft wie ein Ausdruck meiner Hilflosigkeit. Welchen Sinn macht all das Musizieren und Geschichten erzählen jeden Tag, angesichts von so viel Leid und Elend?
Wenn wir über Sinn reden, das klingt manchmal so, als ob man irgendwo so einen Goldklumpen finden müsste. Und wenn man den gefunden hat, dann hat man ihn, den Sinn des Lebens. Ja? Und das ist natürlich falsch, weil sich auch das permanent verändert.
Sinn ist was, was wir erleben und nichts, was wir uns inhaltlich vorstellen. Ja?
Das Glück ist flüchtig. Und der Sinn kann sich auch permanent verändern und es ist viel besser, das als dynamische Größen zu denken.
Es ist klug, davon auszugehen, dass wir unsere Sache immer dann gut machen, wenn wir uns mit den Mitteln, die uns jetzt zur Verfügung stehen, aufrichtig darum bemühen. Das zu akzeptieren ist schwer. Doch nicht das Ergebnis, sondern diese Haltung entscheidet darüber, ob wir mit uns und unserer derzeitigen Situation Frieden schließen können. Nur wenn wir das Unvermeidliche annehmen, können wir uns neu öffnen und einer noch unbekannten Zukunft die Hand reichen.
Also es gibt ja diesen Spruch, der Weg ist das Ziel. Beim Wandern, es geht beim Wandern nicht unbedingt darum, dass man am Ende oben auf dem Berg steht, sondern die ganze Zeit, der Weg, das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Beim Sinn des Lebens ist es genauso. Es geht nicht darum, irgendwo einen Idealzustand zu erreichen, sondern in eine Richtung zu gehen, die man selbst für sinnhaft hält.
Meine dritte Ressource, in dem Versuch, mehr Zuversicht in meinem Leben zu erzeugen, ist meine Arbeit als Klangkünstler. An Tag 41 meines Zuversicht-Experiments fahre ich mit Eva in die belgische Vulkaneifel. In der Nähe von Boutrange machen wir Field Recordings für ein klangkünstlerisches Hörspiel über das Moor. Wir sind extra hergekommen, um hier, im Naturschutzgebiet, die Stille und die Einsamkeit des Hochmoors zu erleben.
Kein anderes System ist so lange und so vielfältig erprobt wie die Natur. Sie zu erforschen, zu beobachten und Analogien zu bilden, birgt daher die größten Chancen, um für unsere eigene Lebensgestaltung Anregungen zu finden.
Ich packe das Mikrofon aus. Im Kopfhörer höre ich bereits von Weitem ein vertrautes Dröhnen. Sekunden später ist es über uns und wir hören nichts anderes mehr. Ein Geschwader der belgischen Luftwaffe übt über dem Hochmoor den Ernstfall. Dutzende Kampfjets jagen über den milchigen Himmel.
Steht ein Baum in voller Blüte, ist er ganz bildlich gesprochen guter Hoffnung. Biologisch betrachtet ermöglicht die Blüte dem Baum die Fortpflanzung. Doch hat sie einmal geblüht, ist ihre Aufgabe erfüllt. Und es ist ihr nicht mehr möglich, eine Niederlage zu erleiden. Denn weder auf ihre Bestäubung, noch auf den Geschmack und die Anzahl der in den folgenden Monaten reifenden Kirschen hat sie irgendeinen Einfluss.
Tag 62. Ich nehme die Wildbienen auf, die aus unserem Bienenhotel geschlüpft sind. Es ist die siebte Generation Wildbienen, die auf unserem Balkon in der Kölner Südstadt überwintert hat.
Seine Entwicklungsschritte bewältigt der Baum nicht allein, sondern mit Hilfe des überwältigenden Beziehungsnetzwerks, das wir Leben nennen. Erde und Wasser, Bienen und Würmer, Vögel, Ameisen, Käfer, Bakterien, Menschen und vieles mehr. Hoffnung ist ein Gemeinschaftswerk.
Wir nehmen uns ja immer so als abgeschlossene Individuen war, wie so Einsiedlerkrebse, aber das stimmt ja gar nicht. Wir hängen ja total zusammen, wir befruchten uns gegenseitig, wir teilen Gedanken, Gefühle. Wenn wir mit fröhlichen Menschen in einem Raum sind, dann springt das auf uns über. Wenn wir mit Depressiven in einem Raum sind, dann springt das auch auf uns über.
Von dem blühenden Baum zu lernen bedeutet, die Zukunft zu gestalten, indem wir uns auf intensive Art mit dem lebendigen Netzwerk der Gegenwart verbünden. Nicht indem wir Netzwerkarbeit betreiben, sondern indem wir schlicht dort, wo wir gerade sind, das, was wir erleben, so vollständig wie möglich erleben. Und genau dadurch wirklich ergreifen, was uns das Leben zur Verfügung stellt.
Es hat eben gerade total geregnet. Und jetzt ist es warm und die Sonne ist wieder da. Und die Stadt klingt einfach so anders, wenn die Straße so regennass ist. Und hier ist gerade eine sehr lebendige Atmosphäre. Zwei Menschen unterhalten sich da. Ein Maserati fährt gerade vorbei. Die Kinder kommen jetzt von der Schule heim. Ich muss mal reingehen und aufhören hier. Über Zuversicht nachdenken. Und mal anfangen, ein bisschen Zuversicht zu verbreiten. Und Mittagessen zu machen. Hallo Mira, was suchst du?
Hallo.
Was suchst du denn?
Schokolade.
Oh.
Mama, nimmst du mich gerade
auf? Hallo Nikolai, na, willkommen zu Hause.
So sieht er bei der Arbeit aus.
Wenn wir jemandem begegnen, der lebendig ist, ja, das macht etwas mit uns. Das merkt man bei kleinen Kindern. Ja? Wenn kleine Kinder so völlig freudig unterwegs sind, ja, das berührt uns. Ja? Und da würde man jetzt auch nicht sagen, naja, was bringt das, wenn dieses einzelne Kind hier sich freut? Das ändert ja am Lauf des Lebens nichts. Oder das verändert den Ukraine-Krieg nicht. Natürlich tut es das nicht, aber trotzdem ändert es was in der Welt.
Und es weist übrigens auch darauf hin, dass wir nicht erst alle Probleme lösen müssen, um ein gutes Leben haben zu können. Das finde ich zentral. Ja, dieses kleine Kind, was mich unmittelbar berührt, aber nicht den Ukraine-Krieg verändert, zeigt ganz deutlich, dass wir nicht erst alles aufräumen müssen, bevor wir ein gutes Leben haben können.
Jeder Mensch entfaltet sich zeitlebens im lebendigen Austausch zwischen seiner einzigartigen Existenz und dem Beziehungsnetz, von dem er ein Teil ist. Einerseits geht er aus diesem Netz hervor und wird von ihm getragen. Andererseits kann er durch seine eigene Entwicklung auch das gesellschaftliche Netz bereichern.
Wir haben ja unterschiedliche Lebensphasen. Kindheit ist was anderes als Jugendzeit, ist was anderes als Erwachsenendasein. Und jedes hat seine Funktion im Leben eines einzelnen Menschen, aber auch im Leben einer Gesellschaft. Wir würden in Trübsal versinken, wenn wir die Kinder nicht hätten. Oder wir würden permanent in den gleichen Spuren fahren, wenn wir die Jugendlichen nicht hätten. Ich finde es aber wichtig, dass immer eine Generation da ist, die das tut. Eine Generation, die diesen ungebrochenen Lebenswillen hat. Und eine Generation, die einen Schritt weiter ist, ja, die reguliert. Das heißt, wir sind nur zusammen ein Ganzes. Ja, wenn immer nur die Erwachsenen das Sagen haben, die BedenkenträgerInnen, dann wird daraus nichts. Wenn immer nur die Naiven das sagen, dann wird daraus auch nichts. Ja, wir brauchen immer all diese Positionen und energetischen Einströmungen, damit das, was Leben ist, wirklich gelingen kann.
Tag 119. An der Kasse bei DM. Ich lege ein ganzes Sortiment an plastikfreien Produkten auf das Band. Haarseife, Handseife, feste Bodylotion, Nachfüllpackungen für Waschmittel und Spülmittel, Räuchertofu. Ich packe alles in den Stoffbeutel, den ich von zu Hause mitgebracht habe, schenke der Kassiererin ein Lächeln und gehe.
Für mich ist noch ein Gedanke wirklich ganz hilfreich, dass nicht aus dem Ich und von meinem kleinen Kosmos aus zu beantworten, sondern mich als Teil einer größeren Bewegung zu sehen.
Auf dem Weg zu meinem Fahrrad werde ich beinahe umgefahren. Als der Fahrer mich mit meinem schweren Beutel kommen sieht, steigt er extra aufs Gas seines Luxusklasse-SUVs, um noch schnell vor mir über den Zebrastreifen zu rasen. Und schneller als das Fahrzeug von 0 auf 100 beschleunigen kann, ist sie wieder da. Die Wut. Die Verzweiflung. In unter 3,5 Sekunden kommt mir mein ganzes Tun total sinnlos vor. Auch nach über 100 Tagen meines Zuversichtsexperiments. Ganz ehrlich,
Welchen Unterschied macht es, dass ich kartonverpacktes Haarshampoo verwende, das ich nicht mag, wenn so viele Menschen noch immer solche Autos fahren? Alles, was ich tun kann, ist doch noch nicht einmal ein Wassermolekül des sprichwörtlichen Tropfens auf den heißen Stein.
Wenn ich nur mich als Einzelnen sehe, dann bin ich verloren. Und was mir da hilft, ist dieses Bild der mittelalterlichen Kathedralen, die ja zum Teil über Jahrhunderte gebaut wurde. Kölner Dom wurde 1248 begonnen, 1880 eingeweiht, über 600 Jahre. Ja. Ein irres Projekt. Und das heißt, als die Baumeister begannen, war klar, dass sie das Ende gar nicht erleben werden. Sie konnten eigentlich nur darauf hoffen, dass künftige Generationen das fortsetzen. Und gleichzeitig, so wie sie ihre Steine gesetzt haben, das war entscheidend für die Statik des ganzen Gebäudes.
Und nicht alle haben dieselbe Aufgabe in diesem riesigen Netzwerk, das wir Leben nennen. Da gibt es konservative Kräfte, die ihre Aufgabe haben, und kreative Kräfte, die ihre Aufgabe haben. Und ich finde, dass besonders Leute, die ein gewisses kreatives Potenzial in sich spüren, wie aufgerufen sind dazu, weil die eine größere Form von Unsicherheitskompetenz mitgebracht haben.
Ich bin Teil eines größeren Projektes und ich setze meinen Stein so gut ich kann. Ich bin aber nicht alleine dafür verantwortlich. Ja? Also dieser Impuls zu sagen, was kann ich denn als Einzelner schon ausrichten gegen Klimawandel, Ukraine-Krieg oder so? Ja, als Einzelner kann ich gar nichts tun. Aber in dem Moment, in dem ich mich als Teil von einer Bewegung mit anderen sehe und feststelle, oh, andere Leute arbeiten da auch mit und die versuchen auch ihre Steine so gut zu setzen, dann ändert sich das Bild. Und gleichzeitig ist auch klar, es geht nicht darum, dass ich in meinen Lebzeiten den Erfolg sehe, sondern ich baue an etwas mit, das vielleicht auch erst später fertig wird. Aber trotzdem verändert das mein Gefühl, weil ich dann Teil von etwas Größerem bin, was mir eine Art von Energie gibt und auch eine Sinnhaftigkeit, die über mein persönliches Energieniveau weit hinausgeht. Ja, und wenn man das erfährt, das kann einen echt tragen.
Das ist ein wunderschönes Bild. Den Dom, den kenne ich ja auch. Sehr schön.
Ja, und das ist toll. Wir bauen ja heute an immateriellen Kathedralen. Ja, wir sind ja auch in Großprojekten, was weiß ich, die heißen dann Frieden oder soziale Gerechtigkeit oder Klimapolitik. Ja, das sind ja auch Jahrhundertwerke.
Aber die Erde ist eine materielle Kathedrale von außerordentlicher Schönheit.
Genau.
Das hast du schön gesagt.
Wie fallen uns die richtigen Lösungen ein? Mhm. Die fallen uns nicht ein, wenn wir im falschen Zustand uns befinden.
Ja, wie fallen uns andere Lösungen ein? Darum geht es ja.
Ja, total und deshalb, spannend.
Gibt ja diesen Satz, der Einstein zugeschrieben wird, man kann die Probleme nicht mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Ja? Und wir versuchen heute permanent mit der alten Machbarkeitsdenkweise Probleme zu lösen, die aber dadurch entstanden sind, dass wir ein Verständnis für das Netzwerk des Lebens verloren haben. Ich glaube, um die Probleme zu lösen, müssen wir diese Lebendigkeit erfahren. Gerade weil wir nicht genau wissen, wo es hingeht, ist das häufig der Weg, der uns zeigt, da geht's lang. Ja? Was macht uns lebendig? Was sind die Dinge, die für uns im Leben wertvoll sind? Daraus kann dann eine Problemlösung erwachsen.
Das ist tatsächlich ein total schöner Punkt, das umzudrehen, sich diese Frage zuerst zu stellen, weil das wirklich schon ein Teil der Lösung ist. Also die großen Krisen, die wir haben, sind ja nicht nur CO2-Krisen und Kriegskrisen und so weiter, sondern das sind alles auch Dissoziationskrisen, ja, dass wir selber uns nicht mehr als Teil dieses riesigen, lebendigen Netzwerks erleben und uns dann nur bescheuerte Lösungen einfallen.
Zu den Kernkompetenzen kreativer Persönlichkeiten gehört, scheinbar widersprüchliche Charaktereigenschaften in sich selbst vereinen zu können. Sie sind beispielsweise in der Lage, ein hohes Maß an Aufmerksamkeit aufzubringen, ohne sich vollständig auf eine Sache zu fixieren. Das heißt, sie sind ausgerichtet, bleiben dabei aber entspannt und verlieren nicht ihr weites und neugieriges Interesse an der Welt. Durch diese schwebende Aufmerksamkeit können zwischen dem Problem, auf das man sich ausgerichtet hat, und zufällig Wahrgenommenem neue Verbindungen entstehen.
Ich muss ja auch die Fähigkeit haben, das ist ja essentiell für die Zuversicht, nicht nur das Problem wahrzunehmen, sondern auch mögliche Auswege oder Lösungen. Ja, wenn ich sozusagen nur auf das Problem starre, dann bin ich ja wie das Kaninchen vor der Schlange. Der Trick der Zuversicht, wenn man so will, ist, den Blick vom Problem wegzuwenden und auf das zu wenden, was es sonst noch alles an Möglichkeiten gibt. Ja, das ist so ein innerer Perspektivwechsel und damit beginnt es eigentlich. Ja. Und wenn man aber nur in diesem gesellschaftlichen Gedankenmuster der Problembetrachtung feststeckt, dann fällt einem das wahnsinnig schwer. Also das ist wie einer, der mit dem Auto von der Straße abkommt, auf ein Feld rattert und da steht ein Baum und er starrt den Baum an und denkt bloß nicht auf den Baum fahren und fährt dadurch natürlich voll drauf.
Diese schwebende Aufmerksamkeit beschreibt für mich exakt den Zustand, in dem ich bin, wenn ich ein Mikrofon in der Hand der Welt zuhöre. Ich löse keine Probleme, während ich den Geräuschen lausche, die das Leben erzeugt und die wir im Alltag einfach überhören. Die Probleme existieren weiter. Ich negiere sie nicht. Aber etwas ändert sich. Wenn ich das Summen und Brummen dieses Lebens um mich höre wie Musik, fühle ich mich selbst lebendig. Und wie beim Improvisieren. Offen für das Unbekannte. Für das, was auf mich zukommt.
Dieser Begriff des Aufhörens, aufhören, hat ja ganz viel mit auf was anderes hören zu tun. Ja, muss ich jetzt gerade dran denken, dass das, wir hören auf mit unseren üblichen Aktionsmustern und hören mal zu.
Und dann wird man wieder zu einem Teil von der Natur, die da klingt.
Das ist was, wo ich momentan das Gefühl habe, es verändert sich was. Ich fühle mich wirklich jetzt nach diesen vielen Wochen dieser Zuversichtsübung verbundener in diesen kleinen Momenten, wo was wieder leuchten kann.
Ich glaube, das ist echt so ein Schlüssel. Ich meine, deswegen haben wir am Anfang ewig drüber geredet, weil das, glaube ich, wirklich so ein Schlüssel ist.
Lebendig sein und verbunden sein, das sind genau die zwei Begriffe. Ja.
Life is essentially a cause for joy. Let us say yes to our presence in chaos. We do not possess anything, and thus need not fear its loss. John Cage.
Henry Thurman, der sagte mal, frage nicht so sehr, was du für die Welt tun kannst, sondern frage, was dich lebendig macht. Denn was die Welt am meisten braucht, sind Menschen, die lebendig sind. Und ein Mensch, der lebendig ist, der strahlt das aus. Der gibt das weiter, weil wir alle zusammenhängen.
Tag 48. Eine dunkle Halle. In dem ehemaligen Flugzeughangar in Detmold sind nur die Notausgangsleuchten an. In der Mitte zwei Teppiche, zwei Stühle, zwei Sofalampen, zwei Gitarren. Eine kleine Wärmeinsel inmitten dieses riesigen, schwarzen, leeren Raums. Etwa 80 Menschen sind gekommen. Sie sitzen eng beieinander um unsere Bühne herum. Ich spiele im Duo mit dem Gitarristen Kim Evert Songs, die wir lieben.
Wir freuen uns sehr, heute Abend hier zu Gast zu sein. Kim Evert an der Gitarre und ich bin Jan Konuszewski. Wir kennen uns schon ganz lang. Wir spielen beide in unterschiedlichen Kontexten mal mehr, mal weniger abstrakte Musik. Und was wir nie machen, ist Songs zu spielen. Heute ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Und nicht nur das, sondern das Kulturteam Detmold hat uns hierher eingeladen und hat uns ein Wohnzimmer im Hangar eingerichtet, in dem ich Sie herzlich willkommen heiße.
Werden wir langsam alt, weil wir jetzt Bock haben, entspannte Coverversionen unserer Lieblingssongs auf akustischen Gitarren zu spielen? Fragt mein Freund Kim backstage vor dem Konzert. Wo wir doch sonst mit abstrakter Musik das Publikum aus seiner Komfortzone locken wollen. Ich erzähle ihm von meinem Zuversichtsexperiment, dass ich mich in letzter Zeit häufiger frage, was wir Musiker beitragen können, um in Zeiten von Krieg und Krisen Zuversicht in der Gesellschaft zu fördern, Mut zu machen. Musik erzeugt Wärme. Wir können andere berühren mit dem, was wir tun. Und vielleicht sogar für ein paar Augenblicke ein wenig Trost spenden. Das ist schön, sagt Kim. Das Wort Trost ist ja in unserer Generation völlig aus der Mode gekommen. Es passt so gar nicht in unsere neoliberal geprägte Wirklichkeit, in der jeder sich um sich selbst zu kümmern hat. Da kommt das Zeichen zum Auftritt und wir gehen raus auf die Bühne.
Mich hat das als Musiker total interessiert. Du hattest in deinem Buch geschrieben, es gibt auch eine Resonanz der Stille. Ja. Das hat mich sehr neugierig gemacht. Ja. Genau.
Die Resonanz der Stille heißt ja eigentlich nur, sich von äußeren Ablenkungen mal frei zu machen. Man kann ja jetzt natürlich über Meditation und Meditationstechniken reden und so weiter, aber ich glaube, eigentlich im Kern geht es um eine ganz einfache Erfahrung. Es geht um die Erfahrung des Daseins, des Lebens. Zu erkennen, dass ich ein Lebewesen bin, das in diesem jetzigen Moment lebendig ist. Und zwar ohne, dass es etwas braucht. Ich muss nicht erst wahnsinnig viel Status aufbauen, um wertvoll zu sein, sondern einfach die Tatsache, dass ich als Lebewesen da bin, reicht.
Und in welcher Form hast du diese Erfahrung gemacht oder machst du diese Erfahrung?
Ich habe 20 Jahre Zen-Meditation gemacht und mache jetzt ein bisschen andere Formen von Meditation. Aber man kann diese Erfahrung in allem machen. Ja, ich kann die auch in der Musik machen, ich kann die in der Gartenarbeit machen. Und diese Meditationsmethoden sind eigentlich nur deshalb gut, weil man sich bewusst jeden Tag Zeit nimmt für diese Erfahrung. Man bekommt ständig ja in unserer Gesellschaft erzählt, was alles wichtig ist und worum man sich alles zu kümmern hat und dass es nun wirklich 10.000 wichtigere Dinge gibt, als in Ruhe mal dazusitzen. Ja. Und diesem Einfluss zu widerstehen, also ich glaube, das ist wichtig, wie man das dann macht, ist, glaube ich, zweitrangig.
Bei mir ist so ein Bild entstanden, weißt du, wenn ich mir jetzt meinen Bass nehme, ne, und dieses Peace spiele zum Beispiel. Mhm. Aber überhaupt, wenn ich Musik mache, dass ich mich eigentlich wie so einklinke in ein Klangkontinuum, genau. Weil ständig zu jeder Sekunde auf diesem Planeten Menschen miteinander, füreinander Musik machen. Ja. Irgendwo auf der Welt. Und in dem Moment, wo ich spiele, klinke ich mich da rein und bin ein Teil davon. Und dann ist mir in dem Moment aufgefallen, dass das ja eigentlich schon seit der erste Mensch in eine Knochenflöte geblasen hat, passiert. Ununterbrochen.
Eines der wichtigsten Symbole unserer Zeit ist das Netz. Sein Bild vermittelt uns, dass in einer globalisierten Welt alles mit allem verbunden ist. Die verschiedenen Netzwerke entfalten allerdings erst dann ihr heilsames Potenzial, wenn sie nicht mehr von Einzelnen zu ihrem individuellen Vorteil genutzt, sondern tatsächlich von einem Gemeinschaftsbewusstsein getragen werden. All diese Netze sind ein Ausdruck unserer vielfältigen Verbundenheit. Sie strukturieren unsere Gemeinschaft und zeigen, dass wir zusammengehören. Weil wir die Erde, die Luft, das Wasser, die Energievorräte, unsere Lebenszeit und sogar einen Teil unseres Bewusstseins teilen.
Ich beschäftige mich im Moment hauptberuflich damit, mein eigenes Weltbild zu destabilisieren, weil es notwendig ist, damit ich in der Lage bin, was Neues zu denken. Ich beschäftige mich ganz viel mit indigenen Kulturen und mit indigenen Weltbildern, weil es die einzigen Weltbilder sind, die überhaupt noch da sind und zugänglich sind, mit denen ich mich auseinandersetzen kann, die nicht dieses Mainstream-Weltbild haben. Die indigenen Kulturen, die gehen ja davon aus, dass der Strom nicht abreißen darf. Mhm. Dass wenn der Strom abreißt, dass dann alles zusammenbricht. Das ist wirklich deren Vorstellung. Und du bist ein Teil dieses Stroms, der nicht abreißt. Wenn keiner mehr da ist, der sich hinstellt und spielt, ja, dann ist die echt die Katastrophe.
Das war aber früher bei uns ja auch so. Ich war jetzt am Wochenende in so einem Kloster und habe auch die Beschreibung des Klosters gelesen. Und dann stand aber am Ende, das Wichtigste für die Mönche ist aber die Kontemplation und das Gotteslob. Mhm. Und da dachte ich, das ist so aus unserer heutigen Sicht ja auch so was völlig Nutzloses. Ja.
Ineffizient.
Total ineffizient. Und früher war das aber auch in unserer Kultur, war klar, dass diese Klöster eine Art von Energie halten, die für uns wichtig ist.
Und zwar in allen Kulturen, ne?
Und
das
war
die tibetischen gemacht, haben die bei uns gemacht.
Und in unserer Vorstellung, wo ja nur so materielle Dinge zählen, da denkt man ja, das ist irgend so ein persönlicher Trip von irgendwelchen. So, da ist gar kein Bewusstsein dafür, dass das eine Art von Energie ist, die für alle da ist.
Der Mensch ist eine schöpferische Schnittstelle der Zeit, der Hüter der Geschichte und der Ursprung der Zukunft in der Gegenwart.
Nach 145 Tagen meines Experiments hat sich die Weltlage kein bisschen gebessert. Aber in mir hat sich etwas verändert. Ich spüre wieder mehr Mut, die Probleme dieser Welt anzuschauen und gemeinsam mit anderen nach Lösungen zu suchen. Ich bin ruhiger, wenn ich die Nachrichten höre und lese. Und ich glaube, sagen zu können, dass ich mit mehr Zuversicht auf die Zeit blicke, in der ich lebe.
Zeit ist in erster Hinsicht Intensität, Tiefe, Lebensqualität, Zusammenhang, Schöpferkraft, Wandlungsfähigkeit. Und erst ganz zum Schluss auch noch Uhrzeit, Lieferfrist und Verfallsdatum. Während wir einen Aspekt der Zeit scharf stellen, begleiten uns ihre anderen Eigenschaften unscharf. Dabei bleibt der Teil in uns, der gerne alles deutlich und klar und voneinander abgegrenzt sehen würde, immer unzufrieden zurück, weil er das Gefühl hat, die Sache nicht in den Griff zu bekommen. Nicht die eigene Lebenszeit, nicht die gesellschaftspolitischen und ökologischen Probleme und schon gar nicht das große Ganze, was auch immer man sich darunter vorstellt.
Ich heiße Janko. Zu meinem Vornamen gibt es eine Geschichte. Janko ist die Verkleinerungsform von Jan in mehreren slawischen Sprachen, auch in dem Land meiner Großmutter. Das ist aber nicht der Grund, warum ich so heiße. Die Wahrheit ist, ich heiße so, weil meine Eltern vor meiner Geburt ein Kinderbuch gelesen haben.
Der Hirtenjunge Janko ist ein gut gelaunter Zeitgenosse, der gerne in der Sonne liegt und seine Flöte spielt. Die Ziegen lässt er umherstreunen und nimmt es mit dem Aufpassen nicht so genau. Er genießt sein freies, selbstbestimmtes und sorgloses Leben, bis ihm eines Tages sein liebstes Zicklein verloren geht. Janko ist verzweifelt. Er klettert auf Berge, durchstreift Täler, führt seine kleine Herde auf der Suche nach dem verlorenen Zicklein tief hinein in dunkle Wälder. Aber dahinter kommen immer noch mehr Wälder und noch mehr Berge. Die Angst packt ihn, denn jeder weiß, dass diese einsame Gegend von einem ziemlich hungrigen Wolf heimgesucht wird. Nachts hat der Hirtenjunge ihn schon öfter heulen gehört. Als Janko beinahe aufgeben will, fällt ihm seine Flöte wieder ein. Er nimmt sie an den Mund und setzt seine Suche musizierend fort. Das Lied, das er spielt, ist das Lieblingslied des verlorenen Zickleins. Ganz bestimmt würde es dieses Lied erkennen und der vertrauten Melodie folgen. Ein klein bisschen macht der Hirtenjunge Janko auch sich selbst Mut mit diesem Lied, das ihm die Angst vor dem Wolf, der Dunkelheit und der Ungewissheit vertreibt. Am Ende der Geschichte hört das verlorene Zicklein Jankos Lied. Es folgt seinen Klängen und findet so zurück.
Zuversicht in dunklen Zeiten. Ein Experiment, mir selbst Mut zu machen. Feature von Janko Hanuszewski.
Mit Zitaten aus Der unendliche Augenblick, Warum Zeiten der Unsicherheit so wertvoll sind, von Nathalie Knapp.
Und Zuversicht von der Kraft der inneren Freiheit und warum sie heute wichtiger ist denn je, von Ulrich Schnabel.
Es sprachen Claudia Mischke und der Autor.
Ton und Technik Eva Pöpplein und Marcel Christmann.
Komposition und Regie Janko Hanuszewski.
Redaktion Jenny Marrenbach.
Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024.